Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischwissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
Mein Name ist Kuba. Und ich habe mich schon gefragt, ob du den Anfang überhaupt noch aufsagen kannst, aber es ist gar nicht so schwer. Wir sind zurück nach einer Pause. Keine freiwillige Pause, sondern eine Sendepause. Es ist ein komisches Gefühl, in einer aktuellen Serie drin zu stecken, oder?
Auf jeden Fall. Ja, bei Wieder Voyager gibt es keine Pausen dieser Art.
Die Vergangenheit verfolgt einen hartnäckig.
Aber wenigstens gab es zwischen den beiden Discovery-Staffeln ein bisschen Füllmaterial, nämlich 4 kurze Short-Track-Geschichten, die wir heute besprechen wollen.
Ich dachte eigentlich, das wird gar nicht Teil dieses Podcasts, weil ich habe gar nichts über die Short-Tracks nachgelesen. Ich dachte, die sind aus allen Universen, allen Zeitschienen. Das stimmt ja auch so ein bisschen. Aber tatsächlich sind die ja alle im Discovery. Nicht im Discovery-Universum, aber im Discovery-Komplex.
Genau, und deswegen passen sie jetzt doch ganz gut hier rein. Und wollen wir gleich anfangen mit der ersten Folge?
Viel zu tun.
Uff, das sind 4 Stück insgesamt. Das ist also ein noch nie dagewesenes Format für Star Trek. Die gehen so 15, 16 Minuten jeweils. Und die erste Folge heißt Runaway.
Zu Englisch heißt sie Tilly vs. Predator.
Ja, ich habe leider den deutschen Titel gar nicht.
Der deutsche Titel, es gibt keinen deutschen Titel. Ich war überrascht. Okay. Entsetzt, begeistert, alles zusammen.
Genau, Runaway, also. Wie du schon sagst, eine Art Predator ist auf der Discovery unterwegs, also ein unsichtbares Alien, das man auch ein bisschen sehen kann, weil da so die Luft ein bisschen flimmert, während es durch die Mensa huscht, wo sich im Moment gerade nur Tilly aufhält. Und man hört auch ein bisschen was, so ein Rrrr.
Das ist ein typisches Predator-Geräusch.
Und man sieht auch ein bisschen was, es scheint irgendwie Blut zu verlieren oder irgendwas. Also so orange Flecken bilden sich.
Grundsätzlich alle unsichtbaren Aliens tropfen irgendwann Blut von der Decke in ihrem Leben.
Genau. Also Tilly bemerkt dann natürlich, dass da was unterwegs ist. Und tatsächlich zeigt sich dieses Alien dann auch und stellt sich heraus als eine Frau, die so Stacheln auf dem Rücken hat, die sich aufstellen und sie fauchen sich dann erstmal ein bisschen an, aber relativ schnell können sie sich dann auch normal verständigen, weil Tilly den Universaltranslator aus der Tasche holt.
Ja, und den universellen, das universelle Dessert aus der Tasche auch holt.
Weil, Eiscreme.
Wie in E.T., wo der namensgebende E.T. mit, warte mal, M&M's oder sowas angelockt wurde von Elliot, ist es hier, schiebt Tilly so ein bisschen Pudding rüber. Oder nee, Eiscreme natürlich. Eis, naja, was könnte es sonst sein?
Ja, der Replikator hat auch ein bisschen verrückt gespielt, als das Ganze passiert und hat, glaube ich, auch ganz viele Sachen ausgespuckt.
Ja, die Predatorin hat irgendwelche Glitches im System, glaube ich, hervorgerufen, aus warum auch immer. Auf jeden Fall muss der Replikator dann irgendwie zufällig auf die Einstellung Foodfight gestoßen sein. Weil es flutschen viele, viele Sachen gleichzeitig aus den 4 Replikatorschächten.
Stimmt. Und als sie sich dann richtig unterhalten können, fangen sie auch ziemlich schnell an, sich anzufreunden, die beiden, weil sie ein paar Parallelen feststellen können. Also diese Predator-Frau heißt in Wirklichkeit Po, abgekürzt, und ist vor ihren Eltern oder vor ihrer Familie geflohen. Sie gehört zu einem Volk namens Sehiens oder so, die gerade erst Warp-Technologie erreicht haben. deswegen ist sie also vor irgendwelchen Problemen auf die Discovery geflüchtet. Mhm. Und Tilly hilft ihr dabei, sich zu verstecken. Sie verrät nicht, dass sie an Bord ist. Und sie fühlt sich so ein bisschen verbunden, weil wir haben in der ersten Szene gesehen, wie Tilly so Albträume hatte von ihrer, oder nee, ein Telefonat mit ihrer Mutter, die auch nicht so nett ist und nicht an sie glaubt. Und also Tilly will gerade in das Programm aufgenommen werden, wo man auf eine höhere Karrierestufe irgendwie aussteigen kann, und die Mutter glaubt aber nicht, dass sie das irgendwie schaffen kann.
Aber tatsächlich sind die Probleme von Po wohl ein bisschen schlimmer. Man stellt sich heraus, sie ist nämlich gesucht, also auf einer Fahndungsliste oder so etwas. Und nicht nur das, sie ist gleichzeitig noch ein unheimliches Wissenschaftsgenie. Sie hat auf ihrem Planeten...
Erfinderin,
genau. Sie hat auf ihrem Planeten eine Dilithium-Kristallisierungsmaschine erfunden. Oh, das ist ein langes Wort, was ich mir aufgeschrieben habe. Und nicht nur das, es gibt noch so eine komische, mystische Verbindung von ihr. Sie sagt, ihr Planet, also Sahia, ist nicht nur ihr Planet, sondern ihr Zwillingsgeschwister. Und es scheint da eine mystische Verbindung zu geben, die so ein bisschen an Avatar vielleicht erinnert.
Genau wie in, was noch ein bisschen an Avatar erinnert, ist, dass da jetzt böse Industrieunternehmen Bodenschätze ausbuddeln wollen oder sowas und dadurch den Planeten zerstören wollen, schädigen wollen. Und sie möchte das verhindern, aber fühlt sich irgendwie unter Druck.
Ja, und wir erfahren relativ schnell dann, was der Druck ist. Schnell, weil wir haben ja nur 15 Minuten
Folge
Zeit.
Ist ziemlich kurz, ja.
Sie ist nämlich auch die jetzt neue Königin dieses Planeten, steht kurz vor ihrer Krönung, ist also abgehauen wie die Prinzessin in Spaceballs.
Richtig.
Und als wir das erfahren, gibt es so einen seltsamen Musikwechsel. Also hast du das bemerkt? Das wird so ein bisschen so royal-themed. Das klingt so ein bisschen wie nach einer Disney-Prinzessin.
Ja.
Und sie hat das Tilly nicht gesagt, weil sie wollte mit ihr auf einer normalen menschlichen Ebene quatschen. Also von du zu du und nicht von du zu ihr.
Eure Majestät. Hoheit.
Eure Hoheit, genau. Aber dann kann Tilly sie doch überzeugen, ihrer Pflicht nachzukommen. Weil man darf ja nicht von dem Schicksal
weglaufen.
Genau. Ja. Und sie beamt sie dann nach Hause, kriegt noch zum Abschied einen dieser Dilithium-Kristalle geschenkt. Ende, oder?
Ah, das geht schön schnell, diese Folgen zusammenzufassen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Länge hat mir gut gefallen, kann ich vielleicht als erstes dazu sagen. Was vielleicht als erstes auffällt in der Folge, ist, dass es relativ selten vorkommt, dass man irgendwie diesen Moment sieht, bevor der Universaltranslator ins Spiel kommt. Also in Discovery ist das jetzt so üblich anscheinend, weil wir haben ja auch die Klingonisch sprechen hören. Und hier ist es noch ein bisschen extremer, weil sie eine relativ fremdartige Sprache spricht, anscheinend diese Gurre-Laute. Sind, was sie erstmal von sich gibt, bevor sie den Übersetzer anschalten. Und ich fand das zum einen ganz cool, dass man mehr von den Sprachen hört oder sieht, die Aliens so benutzen. Aber das lenkt auch ein bisschen mehr so die Aufmerksamkeit auf ein paar Widersprüchlichkeiten, die sich da vielleicht irgendwie ergeben könnten. Also es hat ja schon so seinen Sinn, dass dieser Universaltranslator so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird und man da vielleicht nicht so ganz viel darüber nachdenken
sollte.
Und eine Sache ist halt, also nachdem sie das anschaltet, das Erste, was sie dann machen, ist, sich vorzustellen. Tilly sagt, hallo, ich bin Tilly. Mhm. Und sie sagt dann halt ihren Namen. Und das ist dann Po, Marco, bla bla bla. Mhm. Und
Hasapima, nein, und ich wollte eigentlich Lilo Dingsbums. Lilo, genau. Hasapima, Petilon.
Genau, ein bisschen wie im fünften Element. Und ja, wie funktioniert das, ne? Also wie wird dieses Gurren gemappt zu irgendwelchen Konsonanten und Vokalen und Silben? die Tilly dann besser verstehen kann. Mhm. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an das, was wir zu dem Han Solo-Film besprochen haben. Also zum Thema, wie funktioniert das zum Beispiel bei Chewbacca, ne? Und der eigentlich immer nur oh! sagt und die anderen machen daraus Chewbacca als Name zum Beispiel. Und ich finde das ganz cool. Also es könnte ja einfach dann so Konventionen geben, nach denen man das eben überträgt. Aber hier ist es ja fast ein Erstkontakt oder so.
Ja.
Also ich glaube irgendwie nicht, dass das halt schon so ausgearbeitet ist. Und da fehlt hier ein ganz großer Schritt irgendwie für mich.
Ja. Es gibt natürlich aber noch das im Canon sogar verankerte Portion Handwavium, nämlich der Universaltranslator, der funktioniert, wenn man das glauben mag, nicht nur auf einer reinen Audioebene, obwohl so wie er hier dargestellt wird, also in der anderen Folge vielleicht, scheinbar schon noch, also vielleicht zu Disco-Toss-Zeiten war das noch so. Also bei Next Generation war es angeblich so, dass der auf so Gehirnebene funktioniert. Ne?
Dass er
die Gehirnströme liest.
Finde ich auch okay, aber wenn man zum ersten Mal zum Beispiel seinen Namen sagt, wie geht das? Ne? Also wie,
ganz klar, wenn ich meinen Namen sage, Kuba, dann aktiviert das ganz andere Bereich in meinem Gehirn, als wenn ich jetzt zum Beispiel die Insel Kuba oder das Getränk Kuba erwähne.
Das stimmt wohl, aber wenn ich dich noch vorher nie gesehen habe und niemanden deiner Spezies, dann habe ich diese Bereiche nicht so in meinem Gehirn.
Die sind universell, das sind Konstanten im Universum.
Okay.
Nee, ich stimme dir zu. Es ist gleichzeitig cool und verkomplizierend.
Ja, und meine Tilly hätte ja vielleicht auch sich ein bisschen Mühe geben können und ein bisschen das Gurren lernen können, auszusprechen oder so. Ja. Ich fand es auch ein bisschen doof, dass sie die lange Version ihres Namens sagt, dann gleich mal sagt, was, kann ich nicht merken, so viele Silben, also what, so komplex war der jetzt nun auch wieder nicht.
Ja. Das ist tatsächlich, also ich bin vielleicht da in so eine Falle getreten mit einem Hasapima Petelon, das war dieser uralte Joke, der jetzt langsam so endlich mal rausgekehrt wird, dass das, indische Namen können lang sein, wie fremd und eklig ist das denn, ne? Und
wie schwierig für uns, muss ich mir 4 Silben merken.
In diese gleiche Bresche schlägt das hier leider. So eine ähnliche Bresche. Wie fandest du denn jetzt, dass sie, wie ihr Aussehen? Also sie ist gestaltet, du hast schon die Zacken beschrieben, die wie Sonic irgendwie da aus dem Rücken rauskommen. und sonst hat sie Tattoos, könnte man sagen, im Gesicht. Es sei denn, es sind halt
oder
so Trillflecken. Sie hat so relativ große Pupillen, die auch so interne Nickhäute haben oder so relativ, eigentlich besser sichtbare Irisblenden. Die haben wir ja auch, die werden ja kleiner. Und sie hat, glaube ich, ein Piercing, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und ich glaube, so Dreadlocks und so weiter. Und das für mich riecht das hier alles so ein bisschen nach, alternative Kultur wird hergenommen als Alien-Aussehen, ne?
Genau, da muss man halt echt vorsichtig sein, wenn man so diesen Effekt haben will, exotisch und so, dass man dann wirklich aufpasst, wo man sich das hernimmt.
Richtig.
Also klar, irgendwie ist es schwer, sich was wirklich anderes auszudenken, ne? Und irgendwie guckt man dann, was gibt's so auf der Erde, aber da sollte man schon eben vorsichtig sein. Ich fand auch halt bei dieser Sprache, da muss ich noch ein bisschen mehr recherchieren, aber ich irgendwie auch dieses Gefühl, so diese einfach aufgebauten Silben, immer abwechselnd Konsonant, Vokal, dass das auch ein bisschen diesen Touch hat.
Ja,
so
Exotizismus.
So eine primitive Sprache sein soll oder so.
Genau.
Und natürlich muss man dann auch diese langen Namen und Wörter bilden, wenn man weniger Lautinventar hat. Und ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht,
mehr Raffinesse, ne?
Mehr Raffinesse.
Und Kreativität, weil wir haben auch immer wieder also so den Trope des Gurrens schon wieder, ne? Statt, was ich mir wünsche, Törö und sowas.
Das wäre die Chance für das Elefanten-Alien gewesen, absolut.
Und jetzt, bis wir mehr von den Sahiren gesehen haben, nehmen wir einfach an, dass sie jetzt halt voll der krasse Metalcore-Fan ist und dieser Planet.
Alle anderen sehen eigentlich ganz anders aus.
Ja, genau, ganz glatt und so. Hemd zugeknöpft und dass dieser Planet halt so eine ähnliche Entwicklung durchgemacht hat. Was ich aber an diesem Erstkontakt gut fand, ist, dass Tilly erwähnt, ah ja, hier, die Saiyaner, die haben gerade die Warp-Kapazität erreicht. Mhm. Ich habe darüber gelesen.
Das hat mir auch gut gefallen, ja.
So klein
endlich
es ist.
Es scheint doch Nachrichten und so zu geben im Star Trek-Universum.
Oder Blogs. Das ist oder
selten der Fall, ja. Eigentlich hatten wir immer nur, also Jake Sisko war der einzige Reporter, ne, in der Galaxis. Der hat als Journalist gearbeitet, aber sonst sieht man das ziemlich selten.
Ja, er war aber auch so ein Token-Journalist fast schon, so ein Carla Kolumna, Jake der rasende Reporter. mit einem Notepad immer dann.
Ja. Und was mir auch hier noch gut gefallen hat an diesem Erstkontakt, dass es, ich glaube, sie haben schon versucht, eben was wir gerade besprochen haben, so ein bisschen zu brechen oder so, also die Erwartungen eben, ja, zu brechen, weil dann eben, sobald dieser Übersetzer eingeschaltet wird, stellt sich halt heraus, die sprechen halt wirklich genau dieselbe Sprache sozusagen.
Ja,
also die können sich sofort über alles Mögliche verständigen. Und es gibt auch diesen schönen Moment, wo sie dann, so wo Tilly sagt, hier, Universal-Translator. Und, und Po sagt dann darauf, ja, Mann, habe ich letzte Woche selber zusammengebaut. Und ich fand, das war schön gemacht, dass man halt irgendwie zeigt, okay, Sprachen können sich erstmal irgendwie anders anhören und vielleicht sehen Leute auch anders aus, aber wenn man es halt schafft, das zu übersetzen, dann merkt man, ja, es hat so eine humanistische oder kartesische oder wie nennt man das, also halt diese Idee, dass im Grunde Menschen halt die gleiche Sprache sprechen, ne, und
es
sich
ist,
verstehen können.
Es ist halt auch so eine schöne Multikulti-Aussage. Also sobald wir uns erstmal sprechen können, merken wir, ach ja, klar, Teenager sind überall Teenager.
Ja, ja, genau das, ja.
Ja,
vielleicht noch ganz kurz, noch bevor wir weitergehen mit diesem Universaltranslator, noch eine kurze Sache dazu. Wie gesagt, es macht noch ein paar Probleme irgendwie deutlicher oder ein paar interessante Eigenschaften davon, nämlich beim Gurren, das kam ja aus ihrer Kehle oder so. Mhm. Und als sie dann, sobald es übersetzt wird, sieht man halt natürlich, wie ihre Lippen sich bewegen, wenn die Schauspielerin das erzählt. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich echt ein cooler Effekt gewesen, wenn sie das so aus dem Off drüber gelegt hätten irgendwie, ne? dass sie ihren Mund geschlossen hält, aber man hört trotzdem halt wie in Tillys Kopf oder so die Worte oder so ähnlich.
Also
das wäre irgendwie ganz cool gewesen. Aber vielleicht ist es so ein Effekt, das gibt's ja auch, kennst du, McGurk-Effekt, wenn man wenn man sich so Lippenbewegungen anguckt von jemandem, der zum Beispiel ba, ba, ba sagt und man hört aber gleichzeitig da, 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 dann hört man so eine Mischung daraus sozusagen, weil man die Informationen irgendwie so vermengt. Mhm. Und vielleicht ist es einfach so, wenn der Universaltranslator einem ins Gehirn diese Laute projiziert, dann sieht man einfach, wie die Lippen sich bewegen, egal was die Person eigentlich macht. So kann ich mir das irgendwie erklären.
Akzeptiert, ja. Akzeptiert, ich habe auch noch einen Nachtrag zum Alien-Design. Dieses Schnüffeln, das ist auch ein Trope, der mich ein bisschen nervt, weil der halt auch so ganz animalisch.
Und halt natürlich dieser Mythos, also wie du schon gesagt hast, es klingt halt schon sehr wie Avatar oder tausend andere, so in Anführungszeichen primitive, also so primitiv, also sie haben Warp-Technologie, deswegen primitiv in Anführungszeichen, aber dass man halt dann dieses Verbundenheit mit dem Planeten sind eins und
davon gibt es hier halt eben leider einige Symptome.
Ja.
Ja, auch wie sie das Essen isst, so, ne, aus einer Schale.
Mit der Hand.
Reingeschlabbert. Ja, das ist, schade. Was sagst du denn jetzt, vielleicht schließt sich das an, was sagst du denn zu dieser, eine Prinzessin-Geschichte und sie muss zurück auf ihren Planeten?
Ja, das wollte ich eigentlich vielleicht erst ganz am Ende nochmal besprechen, aber jetzt vielleicht kurz, das wäre ich auch mein Problem, weil ich bestimmte Erwartungen irgendwie an diese kurzen Checks hatte. Und
Ja.
ich dachte, vielleicht machen die darin so das, was wir immer haben wollen, so diese
Ja,
Casual-Sachen,
ja,
ne? Dass
ja.
man mal, ah, wir sehen, es ist hier ein bisschen da, wir sehen was aus Tillys Leben, wie sie mit ihren Eltern telefoniert und in der Mensa ist und so. Aber warum hätte das jetzt nicht zum Beispiel auch irgendeine normale Person sein können? Das hätte mir,
Genau.
das habe ich nicht gebraucht, dass dann noch dieser dicke, dicke Knüller kommt. Oha, ist jetzt die Königin.
Ja.
War mir ein bisschen zu viel,
Ja,
zu dick aufgetragen.
es schwappt dann ganz schön in Märchen über.
Ja,
Also
das habe ich
so
auch notiert, genau, sehr
dieser
märchenhaft.
Märchentrope, dass man erst spät merkt, oh, das war eine Prinzessin, oh, die ganze
Ja.
Zeit. Und Tilly reagiert halt eben auch so, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll und sowas. Und ist eigentlich schon
Ja.
so ein Royals-Fan, ne?
Ja, stimmt. Genau. Ja, aber ich habe jetzt verstanden hinterher, das ist halt irgendwie so wohl die Grundidee, was die Macher eben für diese Shorttracks hatten. Die wollten nicht jetzt anscheinend so Casual-Geschichten erzählen aus dem Alltag, sondern die wollten dick auftragen
Also,
und dramatische, fette Brocken
stimmt, es sind
haben.
dramatische fette Brocken,
Also, okay, da habe ich mir irgendwie
ja.
halt ein bisschen was anderes gewünscht. Muss ich mich jetzt ein bisschen umstellen mit meinen Erwartungen.
Hast du noch, ich habe noch einen kleinen Lieblingsmoment,
Bitte.
als Tilly den vierfachen Espresso bestellt
Ja, Quadruple Espresso.
mit Milchalternative. Yes. Replizierte Milchalternative. Das ist wirklich
Stimmt.
Fortschritt.
Das ist genau wie wir in unserem Unmögliches Essen-Podcast
Genau.
spekuliert haben. Ja. Also was würden wir uns im Replikator wünschen?
Ja, klar, halt auch Sojamilch.
Ersatzfleisch. Das genau wie Milch schmeckt, aber es ist keine Milch ist. Aus dem Replikator. Ja, schön. Na gut.
Sollen wir dem schon
Wollen
mal
wir
eine
es? Ja.
Wertung geben oder ja, alle zum
Ja.
Schluss?
Geben wir jetzt schon mal eine. Mittel plus.
Ja.
Sehr gut.
Ich habe mich nicht getraut, so eine mittelmäßige Wertung.
Ach ja.
Gut.
Und Folge 2. Kalypso.
Zu Englisch. Halypso.
Ah, schön. Hell wie der Computer aus
Genau.
2001.
Übrigens, die letzte Folge war geschrieben von Kurtzman und ich glaube dem Team, dem normalen Discovery-Team. Regie führte jemand, den ich nicht kenne. Hier ist die Folge geschrieben von Michael Chabon oder Chabon, ups, der jetzt, glaube ich, neu im Team ist von Discovery, worauf ich mich
Okay.
gefreut habe, weil er hat ein paar Filme geschrieben, die ich sehr mochte und
Okay.
Waren aber, glaube ich, eigentlich Bücher, die dann verfilmt wurden. Unter anderem Wonder Boys mit Michael
Oh,
Douglas,
okay. Aha.
Tobey Maguire und Robert Downey Jr.
Interessant.
Und Frances McDormand. Ach, ja, sehr schöne Besetzung. Guter Film. Es geht los mit komischen Glitchies und
Statischen Geräuschen.
statischen Geräuschen und Zeichentrickaufnahmen aus dem 20. Jahrhundert der Erde. Einer der seltenen Momente, wo man tatsächlich echte Popkultur in Star Trek sieht, glaube ich. Es ist
Stimmt.
Betty Boop, die ich, glaube ich, nie geschaut habe, aber es ist wohl so ein Special, wo sie eine Parodie wahrscheinlich auf die Schneewittchen und sieben Zwerge machen und man sieht Betty Boop, wie sie von
Ja, aber
so.
selbst wenn man das nicht kennt, man sieht sofort, ah, das ist einfach ein alter Cartoon, eindeutig von der Erde des 20.
Ja, aber es ist,
Jahrhunderts.
glaube ich, relevant, weil man sieht, wie Betty Boop in einem Glassarg
Ah ja, ja,
getragen
verstehe.
wird.
Ja.
Demnach ist auch das Raumschiff, was wir erst gleich als nächstes sehen, eine Art Sarg, wahrscheinlich ist es eine Notkapsel. Es ist so komisch geformt, das heißt, oh, es muss total fremdartig sein, ne? Und wir sehen,
Stimmt.
die Discovery schnappt sich das gleich im Traktorstrahl, packt den Bewohner aus, der wird erstmal gepflegt, aber alles komischerweise läuft automatisch. Also es ist alles leer in Discovery und wir sehen, wie sein Körper gescannt wird und eine darauf das Tattoo irgendwie identifiziert wird. Es ist tatsächlich, erfahren wir später, das Tattoo einer Eule. Das heißt, es muss ein ziemlicher Hipster sein.
Ich glaube, er kommt aus dem 21., frühen 21. Jahrhundert.
Genau. Und es glitscht dann alles weiter rum. Das heißt, wir merken schon, hier stimmt irgendwas nicht.
Ja, und wir hören immer nur so eine Computerstimme, die zu ihm spricht. Und die sagt, ja, die anderen, die sind gerade nicht da. Das hört sich so ein bisschen verdächtig an.
Das heißt, ja. Die Stimme führt ihn auch eben durch dieses Discovery, also erstmal in die Kantine. Da soll er essen, da ist alles immer noch leer und dunkel. Und wir erfahren durch diese Dialoge, übrigens vorgetragen von so kleinen schwarzen Paneelen mit einer Waveform, die sieht schwer nach Hell aus 2001, dass er einen Monat in seiner Fluchtkapsel und in diesem Sarg gelegen hat und dabei irgendwie 811 Mal Betty Boop gesehen hat, weil er die Repeat-Taste nicht gefunden hat. Während es ist eine künstliche Intelligenz, sie heißt Zora und sie hat wohl 1000 Jahre auf dieser leeren Discovery verbracht und sich irgendwie weiterentwickelt selber, ne?
Genau, und wir sehen dann auch wirklich, es fällt auf, als sie auf die Brücke gehen, ist alles echt staubig und sehr, sehr lange schon verlassen. Ja. Und was ihr aber zuletzt befohlen wurde, ist anscheinend die Position zu halten, weil der Typ, der heißt übrigens Kraft, ne? Oder so stellt er sich vor, er will irgendwie nicht sein richtigen Namen verraten.
Er stellt sich erst als Quarrel vor.
Quarrel, ja, dann als Kraft, aber ist auch nicht sein richtiger Name. Und er kommt von einer Kolonie, menschlichen Kolonie, Planet so und so, keine Ahnung, und war dort Soldat. Also er hat in irgendeinem Krieg 10 Jahre lang gekämpft oder so und musste dafür seine Familie da zurücklassen, das von da also in dieser Fluchtkapsel irgendwie entkommen. Und er fragt natürlich jetzt die Discovery, also ich meine Zora, ob sie ihn nicht zurückbringen kann, weil das ist einfach zu weit weg, um da anders irgendwie zurück zu gelangen. Aber sie kann das eben nicht machen, weil sie diesen Befehl hat, dort zu bleiben, obwohl natürlich die den Befehl gegeben haben, jetzt 1000 Jahre tot sind.
Ja. Das heißt, die Mission ist klar, er muss das Herz dieser Zora erweichen. Und das funktioniert natürlich mit einer Montage, weil es ist eine romantische Komödie ab dieser Stelle. Und wir sehen, wie Zora ihm eben Essen serviert. Das ist einmal Waffeln mit Sirup, dann einmal Taco Tuesday. Und es gibt einen lächerlichen Sombrero zu den Tacos dazu. Dann spielen sie noch Schach, also Zora führt diese Figuren eben, und dann, damit ist das spätestens jetzt Hell, weil aber auch das
hat
Motiv
er auch Schach
des,
gespielt?
Und dann schauen sie zusammen noch einen Film auf der Brücke, haben einen Beamer installiert und er lungert da im Captain's Chair herum.
Ja.
Tatsächlich dann fangen sie an zu tanzen, also ein Holotänzchen. Zora macht ihm einen schönen Anzug mit einem großen Kragen und in so der Schlüsselszene sagt er das, ich will nicht mit dieser Filmfigur tanzen, sondern lass dir doch, du hast doch, bist doch einfallsreich, du hast doch Fantasie, ich will die echte Zora sehen, ne? Und sie denkt sich dann wohl eine Holofigur aus und dann tanzen sie zusammen. Küssen sich schon fast, aber in dem Moment erinnert er sich eben an seine Frau in so Flashbacks und dann sagt er so, nein, ich muss nach Hause. Die Holofigur friert ein, er läuft
aber verdrückt sie, noch eine Träne.
Das ist, so romantisch. Und zum Abschied kriegt er noch einen glänzenden Panzer geschenkt und darf dann das Shuttle nehmen. Und
so sehen die Raumanzüge aus, oder?
Genau.
Von denen, ja.
Und es gibt noch eine schöne Abschiedsszene natürlich, in dem Zora ihm verbietet, so rührselige Ironie zu verwenden, was ich fantastisch fand.
Ja, und sie kommt dann nochmal auf diese Sache mit dem Namen zurück. Also sie fragt ihn, wie ist denn das bei dir, bei deinen Leuten, wenn wir jetzt dort wären und zusammen wären, würdest du mir jetzt deinen Namen verraten? Und er sagt dann, nee, du würdest mir einen geben oder so. Und
genau. Ja, also der Name muss wohl irgendwas mit Beziehungen zu tun haben bei ihm.
Ja.
Na, und dann sehen wir, wie er wegwarpt, während Zora sich noch den Tanzfilm zu Ende anschaut.
Zu Ende anschaut. Gut zusammengefasst.
Jo, also was ich hier sehr, sehr cool fand, war die Kameraführung. Es geht am Anfang schon ziemlich bizarr los. Also die Kamera fängt auf dem Kopf an, die Discovery steht so, fliegt von der komischen Seite her und dreht sich dann. Und es geht auch relativ lange so weiter. Es gibt auch eine Szene, wo man ihn von unten sieht. Also es ist exakt die Szene aus Shining fast, wo er an die Tür klopft und da hat man Jack Nicholson von unten gesehen.
Ja, also wirklich, es ist so ein richtig experimentellen Look. Also man merkt, okay, die wollten das jetzt nutzen, um auch mal was Neues auszuprobieren. So.
Ja, naja, für Star Trek, also es könnte halt
für
noch,
Star Trek, ja.
Ja. Draußen sah es übrigens auch ziemlich cool aus, also die Discovery muss da wohl irgendwo gestrandet sein, wo es unangenehm ist, würde ich sagen. Schöne Details auf jeden Fall auch eher, also ich glaube, mein Lieblingsdetail war das Sternflotten-Popcorn-Tütchen, was er beim Essen
Film gucken.
Also da ist ein Sternflotten-Logo drauf. Er trägt ein Discovery-T-Shirt wie du gerade. Ja, das ist natürlich auch fantastisch.
Das ist super. Mir hat auch das ganze Essen gefallen, was er da serviert bekommt. Und ich fand es auch schön, dass er, also er kennt das alles nicht, weil in der Kolonie gibt es natürlich keine Waffeln und Tacos und so. Und sie erklärt ihm dann so ein bisschen dazu. Ja, ein Taco, das ist so aus Maismehl und so gefüllt. Und er will aber eigentlich lieber wissen, was eigentlich ein Dienstag ist, weil sie das Taco Tuesday nennt. Das finde ich gut. An sowas denken die nicht oft, dass vielleicht nicht jeder im Universum weiß, was ein Dienstag ist.
Glaube,
muss eigentlich
aber
häufiger vorkommen, dass es da ein Missverständnis ist.
Das war doch aus dem Anhalter eigentlich der Joke, oder? Ich glaube, das ist die Szene, als Arthur auf das Schiff kommt und da ist Seyfried und Trillian und sie fragen dann halt nacheinander, Arthur fragt, was ist Gleepglorp und Trillian fragt, was ist so und so und Seyfried fragt, was ist ein Freitag.
Ach schön. Ja.
Okay, und auch noch ein wunderschönes Detail ist, dass er sich eine Hängematte im Transporterraum aufgehängt hat. Die mich eigentlich schon, ich glaube, was ich an dieser Folge am Konzept am coolsten fand, ist, dass es so ein eigentlich so eine Art What If ist. Was wäre, wenn ich sozusagen alleine im Supermarkt eingeschlossen wäre, und in dem Fall ist der Supermarkt die Discovery, vermischt mit halt so 2001, ne? Es gibt eine AI, die steuert alles und die
ja, gut ausgedrückt,
hat keine körperliche Form und dann doch als Holo-Dingsbums. Na, und dann auch, wie sie stehen bleibt und er durchläuft, da sieht man halt so die. Es ist so ein kleiner Hinweis auf so Entkörperlichungs-Science-Fiction-Problematik.
Ja, okay. Ja, vielleicht was mir weniger gut gefallen hat. So die Rollenverteilung zwischen den beiden. Also es ist halt schon diese Geschichte irgendwie, grimmiger, verletzter Soldat wird von einer schüchternen Krankenschwester aufgegabelt und aufgepäppelt und dann verlieben die sich halt, aber tragisch, weil er hat ja schon eine Frau. Schnarch. Yeah. Also das hätte hätte vielleicht ein bisschen was anderes sein können.
Stimmt. Die Holofigur hätte auch natürlich viel freundlicher sein können.
Also, ja, wobei mir der Schauspieler, also die Holofigur, wobei mir der Soldat, ich dachte, du meinst, der hätte auch ein bisschen fremdartiger sein können, aber der Schauspieler hat mir zumindest gut gefallen.
Ja, der hat das gut gemacht. Stell dir vor, sie macht ihm erst diese Holofigur und dann sagt, nein, ich will dich in echt sehen und es ist eine Art Kühlschrank oder sowas. Oder einfach ein Computer.
Ja, oder so ein Server oder so, ja, genau. Ja, genau, also entweder das oder halt wenigstens, ja, ich finde es schon schade, dass ihre Vorstellung von sich selbst halt so eine geschminkte Frau ist. Gut, das scheinen ihre Lieblingsfilme zu sein, aber haben die denn nicht anderes Programm noch an Bord?
Ja. Auf jeden Fall, es hat mich sehr erinnert an die, es gab eine Futurama-Folge, Love and Rockets hieß die, glaube ich, wo das Schiff irgendwie plötzlich auch lebendig wird und sich natürlich in Fry verliebt. Ah, ja. Und ich glaube, das läuft relativ ähnlich ab.
Ja.
Ich habe die Folge aber leider lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, selbst die ist wahrscheinlich ein Zitat von einer uralten Science-Fiction-Geschichte, wo sowas schon passiert ist. Also alles jetzt nicht so wahnsinnig.
Ja,
wahnsinnig
und es
originell.
Gibt halt, es entsteht wirklich keine Reibung dazwischen, dass das eine ein Mensch ist und das andere ein Computer. Also irgendwie gibt es nicht diesen Moment, wo die feststellen, hoch, wird vielleicht kompliziert, wenn wir uns annähern wollen, sondern irgendwie ist es sehr reibungslos. Also sie weiß sofort, was er meint, als er mit ihr tanzen will und das, als er will, dass sie sich als Holofigur da darstellt. Und vielleicht hätte sie halt auch sagen können, nein, hör mal, ich habe halt keinen Körper, musst du jetzt irgendwie akzeptieren oder so. Sondern sie, also sie haben halt genau dieselben Wünsche voneinander.
Er hätte einfach auch diese Paneele küssen können.
Zum Beispiel. Ja, oder halt, ich meine, was wir jetzt vielleicht noch erwähnen müssen, ist Her, ne? Oder, also,
ja, natürlich.
Wo das
viel besser verhandelt wird. Die Körperlosigkeit.
Wo das viel besser verhandelt wird, genau. Wo man dieses Picknick hat, ne? Wo zwei Menschen hingehen und dann ein Typ und mit seinem Handy und wo ganz deutlich so dieser unheimliche Moment wird, ne? Wo man eigentlich vorher, als die sich so unterhalten haben, noch ganz gut mitgehen kann und denkt, ja, okay, die sind halt verliebt, so wie man in sie nicht per Chat sich in jemanden verlieben kann oder so, aber als es dann wirklich darum geht, okay, wir wollen jetzt ein körperliches Date haben, was machen wir jetzt? Und dann also in Hör fand ich das sehr stark gemacht, wie die da sitzen mit dem auf einer Decke und sie ist halt nicht da, ne? Aber damit sind die beide einverstanden. Und hier finde ich, machen die sich ein bisschen leicht vielleicht.
Wir hatten nur 15 Minuten. Wir konnten es nicht besser machen. Nee, das ist eben keine Ausrede. Und bei Hör ist es halt eindeutig dann das, was dann zum Bruch führt. Ne? Also sie ist nicht gebunden und kann sich halt mit 2000 anderen AIs unterhalten und vielleicht ein bisschen mehr und so. Ne? Ich spiele übrigens mit dem Gedanken, weil ich habe gerade, als ich gesagt habe, man könnte ja das Panel hätte er auch küssen können, ne? Oder streicheln oder was weiß ich was. Dann dachte ich, ich weiß nicht, gibt es Leute, die zum Beispiel zu ihrem Google Nest Dings irgendwie eine Beziehung aufbauen, weißt du, dieses Thermostaten-Kram. Und dann hat sich das weiter erinnert, dass ich letztens mit dem Gedanken gespielt habe, weil Lisa will unbedingt ein Kätzchen haben und ich dachte mir, vielleicht holen wir einfach einen Roomba und kleben dem ein Fell an und dann schnurrt der hier herum.
Ja.
Man kann ja auch ganz viel projizieren, ne? Auf Gegenstände und sowas. Und,
Ihr könnt ja so ein Furby, oder wie hießen die?
Auf den Roomba draufkleben.
Ja, genau. Und aber so eine Alexa-KI einpflanzen.
Genau, einfach alles zusammenkleben.
Genau. Alexa. Ach nee, sollte ja ein Kätzchen sein, das habe ich vergessen.
Stimmt. Ich höhle einen Roomba aus, stecke eine Alexa rein und klebe. ich höhle einen Furby aus, stecke eine Alexa rein und klebe das auf einen Roomba.
Auf den Roomba. Ja, ich glaube, das ist die perfekte Katze dann. Das wird kaum zu unterscheiden sein. Und es macht die Wohnung sauber, anstatt Haare. Das entfernen seine eigenen Haare, die ihm ausfallen.
Ja, als ich das erwähnt habe, hat Lisa gesagt: interessant.
Ja, sehr schön. Wollen wir auch eine Note vergeben schon?
Das ist alles ganz schwierig. Das ist alles so, das ist gut, Höhen aber das ist, halt auch.
Wie machen wir es dann immer? Ach so, irgendwie plus, minus. Vergessen wir dann unsere Note. Ich glaube, Mittel kommt dann raus.
Ich glaube, Mittel kommt raus.
Also ich muss schon sagen, also mir war der Kitsch und alles schon zu viel. Diese Klischees, das hat mir schon den Spaß irgendwie verdorben, ein bisschen in dieser Folge. Aber ich muss sagen, gleichzeitig, das habe ich vorher eigentlich vergessen zu sagen, als ich die jetzt die erste Folge eingeschaltet habe, habe ich schon so ein überraschend gutes Gefühl irgendwie bekommen. Mhm. Wir hatten ja, als wir Discovery besprochen haben, die erste Staffel, schon öfter mal Mittel vergeben. Und wir waren vielleicht nicht so begeistert, aber also ich mag halt schon, wie frisch das alles aussieht. Also ich hatte schon vergessen, es ist zwar Star Trek, aber die Masken sind halt so viel besser und es hat so viel mehr kreatives Design und man sieht einfach visuell viel mehr Dinge, die vorher irgendwie undenkbar waren in einer Star Trek-Folge. Und diese Musik auch und alles. Also es ist schön frisch irgendwie, muss ich sagen. Also daran hatte ich schon meine Freude. Gut, aber Mittel wollen wir hier.
Ich
fand sie auf jeden Fall schlechter als die erste. Also inhaltlich.
Ich fand, die ist viel besser gestartet, aber am Ende dann so drunter gefallen.
Leider abgestürzt. Für mich auch.
Okay, next. Brightest Star, sage ich jetzt mal vorauseilend, weil hier ist mir wirklich kein witziger Titel eingefallen. Mhm. Ich habe vorher kurz die RegisseurInnen erwähnt. Kannte ich ihn nicht. Auf IMDb, ich empfehle mal, sich das Bild anzugucken. Ich habe noch nie ein so duschiges IMDb-Bild gesehen. Heieiei. Naja, schauen wir mal.
Muss ich mir anschauen. Ja, also es geht anscheinend, sehen wir gleich, um Saru in dieser Folge. Obwohl ich kurz unsicher war, ob es Saru ist.
Ich auch.
Oder ob das jetzt ein anderer Kelpianer sein könnte.
Die sehen für mich alle gleich aus.
Leider muss ich das auch zugeben. Und er steht so im Meer und fischt mit anderen Kelpianer.
Kelp, in dem Fall Kelpianer, es geht um Kelp, ne? Um Seetang.
Kelp heißt Seetang?
Ja, klar. Ja, hast du nichts bei SpongeBob gelernt?
Verdammt, das habe ich natürlich immer auf Deutsch geguckt.
Und Giant Kelp haben wir doch schon selbst auf dem Strand gesehen.
Ja, Mann, stimmt. Ja. Das heißt, jetzt verstehe ich viel mehr über diese Folge.
Seine Spezies ist nach dem benannt, was sie erntet. Oder so?
Sozusagen.
Was natürlich problematisch ist, weil wer hat die so benannt? Ich hoffe, es waren sie selbst und ich hoffe, dass die Sternflotte nicht dann sozusagen den Namen ihrer Sklavenhalter benutzt hat, um sie so zu nennen. Ne?
Also das sind wenn sie so benannt sind nach dem, was sie ernten, wie sind dann die benannt, die sie ernten?
Kelpianer, Jana.
Kelp, Jana. Okay. Also die Geschichte dieser Folge wird so tagebuchmäßig erzählt oder so. Mhm, also als würde Saru auf sein Leben zurückblicken und seine Memoiren schreiben oder so. Mhm. Oder einen Logbucheintrag oder so. Und also wir erfahren was über sein Leben, bevor er zur Sternflotte gekommen ist. Und wir wussten ja schon ein bisschen aus Discovery. Also wir wussten, er gehört zu einer Spezies, die
Angst hat
und die irgendwie die Beute von der anderen Spezies auf diesem Planeten ist. Wobei das jetzt hier so aussieht, also Beute im weitesten Sinne. Es ist jetzt nicht so, dass die wie wilde Tiere flüchten müssen oder so, sondern die werden eher so ein bisschen domestiziert gehalten, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und dann halt ritualmäßig, regelmäßig geopfert oder so.
Es gab ja noch dieses Detail, dass die Kelpianer solche Organe haben, die auf Angst reagieren. Mhm. Ne? Und vielleicht kann man dann annehmen, dass diese Situation einfach schon sehr, sehr lange herrscht, sodass die sich, weiß nicht, angepasst haben.
Ja.
Oder sowas. Auf jeden Fall, das, was wir hier sehen. Also es geht los mit einer Zeremonie mitten in der Nacht und man sieht ein paar Kelpianerinnen und Kelpianer, die um so einen fiesen, umgekehrten Obelisken herumstehen mit einem Priesterfigur und die dann, also es sieht so aus, als ob die den Tod begrüßen, es soll ein Opfer sein und die verschwinden einfach, ne?
Genau, und das heißt auch The Harvest, die Ernte, deswegen meinte ich, die werden auch selber geerntet.
Also die werden dann vermutlich entweder halt weiter versklavt oder gegessen oder sowas, ne?
Ich denke, gegessen.
Oh Gott.
So habe ich, war jetzt meine Interpretation. Ja, und irgendwie sehen wir dann auch die Familie von Saru und dass die sehr teilnahmslos ist. Also er fragt dann so ein bisschen, warum machen wir das nochmal mit den Opfern? Und der Vater ist halt so autoritär und sagt, ja, das muss so sein.
Balance,
muss alles
Balance.
Seine Balance,
das war schon
haben.
Immer so.
Balance, Balance, ja.
Religion.
Genau. Tja, und dann findet Saru noch ein Stückchen Technologie, das angeschwemmt wird.
Mhm.
Und das von einer anderen, von diesen Unterdrückern?
Ich glaube schon, ja.
Ja, ne, die Ba'ul. Und es ist ein Tabu, sowas zu behalten. Man muss das irgendwie schnell loswerden. Aber er behält es trotzdem. Also man sieht, er ist halt neugierig im Gegensatz zu allen anderen und so.
Mhm.
Und er untersucht es und baut es auseinander und scheint sehr gute technische Intuition zu haben, weil er das quasi dann umfunktioniert zu einem Signalfunkgerät.
Mhm. Genau, obwohl er nur einen Schraubenzieher aus Knochen dazu benutzt.
Ja, und obwohl er sein Leben lang nur Tang gefischt hat, aber es gelingt ihm.
Starke Intuition hat er.
Starke Intuition, ja. Talent.
Oder diese Tablets, die da runterfallen, sind einfach wahnsinnig schlecht designt und die haben große, dicke Notrufabsetzen-Buttons. Kelpiana hier nicht klicken.
Stimmt, das ist wie, so, wenn man so ein Handy findet. Das Erste, was kommt, ist ja auch, selbst wenn es noch gelockt
Stimmt,
ist,
Notruf.
So Notruf senden. Das ist eigentlich wie so ein iPhone, das er findet.
Richtig, wo keine SIM-Karte drin ist, ja. Weißt du, was noch dafür spricht, ist nämlich, dass dieses Ding, obwohl er wartet ein paar Tage und nichts passiert, ne, dann irgendwann wacht es auf mit so einem schrecklichen Klingelton tatsächlich.
Und was erscheint auf dem Tablet?
Hello.
Hello. In lateinischen Buchstaben.
Ja. Ja, dieses Tablet hat exakt 6 Segmente,
6 Slots
des Displays,
genau,
für, wo
eins aber von einem Slash schon besetzt ist, fest.
Fest, genau, das ist auch dünner, da passt genau ein Slash rein. Und also das heißt, zum Glück gibt es noch ein 5-buchstabiges Wort, das man dann zur Kommunikation benutzen kann, nämlich today. Und das ist der Abholtermin. Saru begibt sich dann auf so einen Berg und verabschiedet sich noch auf dem Weg von seiner Schwester. Sehr, sehr traurig alles. Und tatsächlich wird er in der Nacht dann, kommt ein Sternenflottenschiff und es ist Georgiou.
Captain Georgiou, yeah. Oh, war das schön, Captain Georgiou wiederzusehen.
Ja.
Och.
Ja. Und es ist immerhin nicht Mirror Georgiou, sondern...
Nein, nicht faschistische Georgiou, sondern die gute Georgiou. Oh.
Genau.
Wäre das schön, über sie eine Extra-Serie zu kriegen, oder? Anstatt über die...
Ist das nicht? Ach so, ja. Ja. Verstehe. Naja, dann hoffen wir einfach, dass diese Serie sich dann einfach irgendwann wieder zurückspiegelt oder so, ne? Ich glaube.
Genial.
Was anderes kann ja fast nicht passieren. Und wir haben jetzt schon die zweite Instanz von komischen Universaltranslator. Interaktion, also wir haben wieder so ein, man könnte es nennen, vielleicht ein Establishing-Shot nennen, also es gibt so am Anfang so ein Durcheinander und man hört noch so die Sprachen gleichzeitig, ne, also und dann irgendwann ist es so abgehakt und ist die normale, so wie wir es kennen halt, ne.
Stimmt, was auch bedeutet, dass das, was wir so kennen, das ist wirklich Englisch, was die sprechen, ne, weil, also man hört dann sozusagen in diesem, was du meintest, wo es noch durcheinander geht, hört man dieses Kelpianisch, halt Sarus-Sprache und was Georgiou spricht, das ist aber Englisch, also scheint zu bedeuten, dass Englisch gesprochen wird.
Ne? Was aber auch heißt, dass das die ganze Zeit so weiterläuft und das doch nicht in ihre Gehirne reingebeamt wird, ne, und die ständig mit so einer Art, als ob man einen polnischen Film schaut, also einen amerikanischen Film in Polen und jemand ständig dir vorliest, was gerade passiert.
Meinst du? Wieso? Woran sieht man das?
Naja, es gibt kurz diese Szene und also Saru hört, wie Georgiou spricht und hört dann halt nochmal zusätzlich einen Track mit
so
Georgiou's Stimme
Okay.
auf Kelpianisch.
Ja. Und naja, ich glaub, vielleicht war das nur für uns so
zu ja, ja, klar, aber dann für die ist das. Ach so, für uns. Oh Gott, naja. Ich glaube, wir sollten da nicht viel länger drüber nachdenken. Nein. Es führt eh zu nichts.
Ja, aber es hat mir hier schon gut gefallen. Das war jetzt, das Kelpianisch war völlig in Ordnung. Das hatte nicht diese Probleme, die wir in der ersten Folge irgendwie angesprochen haben. Und ja, es ist jetzt also so, dass leider nur Saru alleine mitgenommen werden kann. Weil sie sind ja noch so eine Vor-Warp-Spezies.
Und wie es aussieht, werden sie das noch lange bleiben.
Und das heißt auch, die Föderation holt jeden Trottel persönlich ab, der es schafft, mit einem Funkgerät Hallo ins Weltall zu senden.
Vielleicht passiert das einfach nicht so häufig.
Aber ich dachte, auf der Erde ist es relativ häufig, dass so Amateurfunker Signale absetzen, oder? Aber ich reich. Ach, aber naja, egal.
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 Ja.
Vielleicht waren die halt auch unter besonderer Beobachtung, weil diese die anderen Ba'ul, ja, die sind ja schon mit der Föderation bekannt, denke ich. Und vielleicht hatte Giorgio da ein besonderes Auge drauf geworfen, weil sie wusste, dass da so eine Versklavungssache vor sich geht und ja, genau.
Ja. Okay, ja. Also ich fange mal mit dem Design wieder an vielleicht, weil ich fand es sehr, sehr schön. Also ich finde den Planeten sehr gut gemacht. Ich finde diesen, also wie Saru auf diesen Hügel da draufsteigt und man schaut runter auf das Dorf. Sah sehr nach Monkey Island aus irgendwie von der Farbgebung und von den Fackeln und so weiter. Man sah auch diesen fiesen umgekehrten Obelisk dann von oben, wie er da böse rumschwebt. Und ja, so häufig also komische Obelisken in Science Fiction sind, fand ich das irgendwie cool. Also mich hat das aber gleichzeitig halt auch an diese, The Trope erinnert. Es gab mal eine Parodie in den frühen South Park-Folgen, wo Moses, glaube ich, erscheint. Und er ist so ein rotierender, komisches Fünfeck. Und das ist halt so in die Idee halt Religion als Science-Fiction-Ding, ne? Und das hat mich das hier ein bisschen erinnert. Ja. Auch die Zeremonie, wie das alles gestaltet ist, cool gemacht und auch wie die Abholszene, wenn ich das mal, wo Giorgio landet. Also es ist wie eine Alien-Abduction-Szene, ne? Aus der anderen Sicht. Ja. Also vielleicht so eigentlich wie die es hat ein bisschen was von wie heißt es? Spielberg.
Unheimliche Begegnung der dritten Art.
Genau, am Ende, ne? Licht landet und so weiter. Vielleicht auch die letzte Szene von E.T.
Saru hätte erstmal im Kartoffelbrei Giorgio erkennen sollen. Oder so ein Schiffchen.
Richtig, ja. Aber so, Giorgio hat ja keine psychokinetischen Kräfte und sowas.
Ja, stimmt.
So, hast du noch Beobachtungen?
Ja, zur Geschichte habe ich ein paar Beobachtungen. Ja. Also zum einen ist interessant, glaube ich, dass es halt nicht so oft vorkommt, also dass man wirklich explizit darüber nachdenkt, was passiert, wenn es jetzt auf einem Planeten nicht nur eine einzige Kultur gibt, sondern zwei und eine erreicht Warp-Technologie und die andere noch nicht. Was passiert da eigentlich? Also ganz cool, dass das hier irgendwie der Fall ist.
Warte mal, ganz kurzer Einwurf. Heißt das, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass die Goa'uld da einfach interplanetare Besetzer sind oder sowas.
Ach so, ich dachte, die sind da zusammen auf dem Planeten aufgewachsen.
Könnte auch
weil
gut
die
sein.
Die haben sich ja so evolutionär angepasst aneinander, dachte ich irgendwie.
Vielleicht sind das auch Kelpianer. Vielleicht ist es einfach ein anderes Land.
Ja, wir haben sie nicht gesehen, ne?
Nee. Ich sag dir, ich wette, um einen Kürbis mit dir, dass das...
Ein Kürbis?
Okay. Das ist meine Standardwährung für Wetten. Ein zweiter Einwurf. Ich fand das auf eine andere Weise auch eine sehr, sehr beliebte Star Trek-Geschichte. Nämlich, wir haben, glaube ich, viele, viele Kolonienfolgen gesehen. Also, wo sich jemand angesiedelt hat und dann findet das jemand nicht so gut. Ne? Also, diese eine Szene, wo dann so eine bisschen, naja, sagen wir mal, gewagte Parallele getroffen wird zu den Native Americans, die von den Picards irgendwie vertrieben wurden, irgendwie sowas war das, ne? Mit den Cardassianern. Was hier ja auch so ein bisschen mitschwingt, ne? Also die Versklavung von einem Volk und die müssen dann was ernten und sowas.
Ja. Ja, also okay, aber diese Geschichte mit den, dass die einen die anderen versklaven und ernten, das ist sehr nah, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, an Wells Zeitmaschine. Die Zeitmaschine.
Eloy nur, und Morlocks.
Genau, nur ohne die interessanten Aspekte davon. Entschuldigung, dass ich das will nicht so negativ sein. Aber
ich habe die Geschichte, ich glaube, noch nie gelesen. Ja, erzähl mal kurz.
Also, ich erzähl mal so, wie ich sie im Gedächtnis habe. Da fliegt also der Typ mit seiner Zeitmaschine 800.000 Jahre oder so in die Zukunft. Schon mal sehr gut. Und da ist es, glaube ich, stellt sich dann auch am Ende raus, dass sich diese zwei Spezies, die er da sieht, auch eigentlich aus derselben, also aus den Menschen entwickelt haben. Hm. Und zwar quasi aus der Arbeiterklasse und der höheren Klasse. Und auf den ersten Blick sieht das halt so aus, dass die, also auf der Oberfläche leben so happy Leute, irgendwie paradiesischen Zuständen. Und unter der Erde leben diese Morlocks, die schuften müssen und Maschinen betreiben müssen und so. Und dann stellt sich aber heraus, dass im Gegenzug sozusagen die, also dass es in Wahrheit so ist, dass die Morlocks diese oberirdischen Leutchen wie ihre Nutztiere halten, also denen schöne artgerechte Haltung machen, aber in Wahrheit die dann halt fressen und sich von denen ernähren. Und das ist halt ein Twist, ne? Also es und hat irgendwie eine komplexe Struktur, diese Gesellschaft und irgendwie auch in Bezug zu vielleicht unseren Gesellschaftsverhältnissen oder den damaligen.
Ja, ja.
Und hier ist es halt, soweit wir jetzt bis jetzt gesehen haben, um einige simpler gestrickt. Also es gibt böse Menschen, böse Leute, böse Ba'uls, die die anderen fressen. Punkt. Und das sagt uns irgendwie sehr wenig jetzt. Also was will man damit anfangen? Und ich fand die Geschichte, die hier dann über Saru erzählt wird, das ist halt irgendwie so, okay, man kann alles schaffen, wenn man nur tolles Talent hat und an sich glaubt. Und es ist halt ein bisschen schwierig, so darzustellen, selbst wenn man irgendwie zu den unglaublich unterdrückten Klasse auf seinem Planeten gehört. Wenn du dich nur anstrengst und nicht so armselig, apathisch bist wie die anderen, dann schaffst du es auch. Und dann wirst du auch gerettet. Und
als Einziger. Oh Gott. Stimmt.
Also, ja, das ist mir irgendwie hier zu simpel. Oder
Gott, jetzt, wo du sagst, das ist ja ganz schrecklich.
Merkwürdige Moral.
Ja, richtig. Oh nein.
Ich hätte mir gewünscht, dass das halt eine nicht so, dass die Verhältnisse nicht so einfach sind. Also, dass vielleicht auch die Kelpianer irgendwie nicht so nur Opfer auf diesem Planeten sind, sondern irgendwas Interessanteres passiert.
Ja. Naja, okay, warte mal, ich spinne mal herum. Vielleicht sind das dann doch irgendwie die Nordkelpianer oder sowas, die Ba'ul. Und vielleicht passiert denen mit nach der Ernte ja noch irgendwas Komplexeres als das, was wir jetzt bisher sehen. Trotzdem ist das halt, bleibt, du hast recht, dieser Beigeschmack, diese wirf deine Ketten ab, selbst gefälligst. Mhm. Und dann machst du Karriere
im Flotte. Im Militär, ja.
Im Militär. Es bleibt, ach Gott. Siehst du, ich war
also
wieder.
Ich weiß nicht, ich hoffe halt auch, das wird vielleicht dann noch in Discovery mehr ausgebaut oder
schauen wir mal.
Irgendwie anders aufgedröselt. Aber es ist halt auch, also halt wie Saru das auch schafft, das ist halt bisschen lächerlich, oder? Dass er aus dem Nichts, ohne jemals irgendwas Technisches gemacht zu haben, dieses Gerät entwickelt und dann halt, also stell dir vor, du bist 30 und du hast noch nie was von
Weltraum gehört.
Weltraum oder Planeten oder so gehört und dann irgendwie 5 Jahre später bist du erster Offizier auf dem Raumschiff. Also, das ist optimistisch irgendwie. Also, Saru ist echt der mega.
Der muss viel gelernt haben, schnell aufgeholt.
Sehr schnell aufgeholt haben, ja.
Richtig. Vor allem, weil Saru ja wirkt, als ob der halt. Also es ist einer der cleversten, rationalsten, erfahrensten irgendwie.
Erfahrensten, er wirkt so weise, ja, und das passt gut mit diesem Hintergrund zusammen.
Oh Gott, richtig.
Ja. Ach ja, aber vielleicht stellt sich ja noch raus, das war jetzt nur eine fiktive Geschichte, die Saru geschrieben hat und erzählt hat. Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja. Naja, vielleicht projizieren wir auch hier irgendwas rein und diese fucking Jurten, ja, in denen die wohnen, sind Hightech. Oder so. Ich war total abgelenkt natürlich von dieser rührenden Geschichte und dann verliere ich jede Rationalität.
Ja, eben wie ich sagte, ich war halt vielleicht ein bisschen immer noch falsch eingestellt auf diese Geschichten. Ich glaube, die wollen halt uns so tragische, dramatische Geschichten erzählen. Oh. Und war vielleicht.
Ich bin jetzt sauer.
Ist dann nicht so der Fokus auf allem anderen.
Okay, lass uns mal weiter galoppieren, oder? In die nächste Folge.
Mittel-Minus.
Stimmt. Oh Gott.
Okay, und die vierte heißt The Escape Artist.
Zu Englisch. Houdini! Regie führte hier Rainn Wilson, der auch der Hauptdarsteller ist, also der erstellt.
Aha, wirklich.
Henry Fenton Mudd da, Rainn Wilson, sonst bekannt aus The Office zum Beispiel und aus diesem einen nicht besonders guten Superheldenfilm. Aber es ist eine Henry Fenton Mudd Geschichte, den haben wir kennengelernt, natürlich in TOS und dann nochmal in einer der cooleren Discovery-Folgen, ne?
Ja, mit der Zeitreise.
Es geht los damit, dass er bei so einer Art Jabba the Hutt abgeliefert wird von einer Kopfgeldjägerin. Mhm. Er hat irgendwas angestellt. Er hat einen Knüppel geklaut und mit der Schwester von Jabba the Hutt geschlafen.
Ja. Jabba the Hutt ist aber ein Tellarit, ne? Das habe ich erst später verstanden, weil wirklich das Design, ja, er hat schon Stoßzähne, ja, als er es dann gesagt hat, ist es mir aufgefallen, aber es hatte nicht mehr diesen Schweinchen-Look
Er hatte viel mehr diesen Schweinchen-Look aus den Typen von eben Jabba the Hutts Palast, die den Rancor bewachen, ne? Diese Schweinchen-Menschen da unten.
Ja.
Okay, Mudd versucht sich herauszulabern, von wegen, ich bin eine Resistance gegen die Sternenflotte. Und wir sehen einen Flashback zu einer ähnlichen Situation, wo ihm das passiert ist und wo er einen ähnlichen Spruch angewendet hat, um da rauszukommen.
Ja, das ist so der Running Gag der Folge. Also er sagt immer, sage ich nicht bloß so, das ist nicht nur so eine Masche. Und dann sieht man immer, er benutzt es immer als Masche.
Und wir kriegen drei von diesen Flashbacks. Der dritte ist so mit einem Orioner, einer Orionerin. Dann erreichen sie irgendwann ein Sternenflottenschiff, wo Mudd abgeliefert werden soll. Na, also das Kopfgeld war wohl dann von der Sternenflotte ausgestellt.
Ja.
Und dieser Tellarit liefert ihn ab. Genau. Und dann der große Twist. Hoppla, Mudd ist gar kein Mudd, sondern ein Android.
Roboter.
Und die
Sternenflotte. Wir haben schon eine ganze Abstellkammer voll von denen, weil irgendjemand stellt die massenweise her, um Geld damit zu machen. Und noch ein Twist, mehrere Twists in dieser Folge. Es ist Mudd selbst, der Mudd-Roboter herstellt, um damit Geld zu verdienen, weil er kann ja die dann an Kopfgeldjäger verkaufen. Genau. Richtig schlau.
Und diese Kopfgeldjägerin vom Anfang, also war er selbst in einem Kostüm.
Ende.
Ich fand hier Jabba the Hutt, apropos, ich fand das war wahnsinnig Star Wars-ig alles. Also Kopfgeldjägerin in Verkleidung. Selbst die Stimme war kopiert von, als Prinzessin Leia sich verkleidet hat, als dieser Typ mit dem, es gibt dann so ein Bömpchen, das sieht aus wie dieser Tamal-Detonator. Eieieiei. Auch selbst die Sets und sowas ist alles dunkel und ne, die, dann ein bisschen, aber sieht es auch schäbig aus. Zum Beispiel das eine Schiff sieht so aus wie so 80er Jahre Serie. Hat mich sehr an die Anhalter Serie erinnert. Also die Windschutzscheibe oder dieser Bildschirm eigentlich ist eigentlich nur so ein komischer.
Die BBC-Serie meinst du?
Ja, genau. Sieht aus wie halt so ein Loch in der Wand, ne? Und die sind eigentlich nur in einem Zimmer und das ist das Raumschiff.
Ja. Ja, und im Prinzip ist es eine Witzfolge, also es ist voller Witze und das ist eigentlich auch so der Kern der Geschichte, ja. Dass halt Matt ja so ein Pirat ist, der,
ja.
Der halt ja kriminell ist, aber auf so eine irgendwie bisschen sympathische, verschmitzte Art. Ja.
Und, genau. Und der Kern-Joke ist eigentlich, dass er halt diese, also sie nennen das auch explizit Lines benutzt, also so, na, wie sagt man das denn auf Deutsch? Eine Zeile, ein Spruch. Und das hat alles so ein bisschen unangenehme Parallele zu Pickup-Lines, ne? Also so, so wie man sich eine Frau ranmacht und dieser Telerit sagt dann so, naja, die Line, die funktioniert bei mir nicht. Ist alles, auch alles durchsetzt von etwas, was ich gerne so Contemporary Banter nenne, also ne, so hin und her Sprüche, die alle so witzig und flockig sind, wie man das heutzutage so macht.
Ja, die waren auch schon ein bisschen in der Tilly-Folge drin, hatte ich das Gefühl.
Genau.
Also es klang
und
sehr...
Generell bei Tilly allgemein als Figur, sie ist die,
sie ist die Frau
einwirft.
Aus 2018. Also ich glaube, man wird es schon merken, dann, wenn wir uns das in 10 Jahren nochmal angucken, das war aber eine 2010er Serie oder so.
Ja, genau. Naja, aber Next Generation ist auch eine
10er
ziemlich Jahre. Hart 90er-Serie.
Ja,
oder
klar.
80er, ja. Aber ich glaube auch, ja. Ich glaube, es gibt, es kann man wahrscheinlich dann noch fast genauer eingrenzen, weil es gibt dann tatsächlich so fast schon mimetische Sprachfetzen, ne, die wahrscheinlich uns dann irgendwann auffallen werden. So, klar.
Klar, weil wir ja lauter Memes jetzt produzieren aus unseren Screenshots.
Nee, das meine ich nicht. Ja, auch, ja. Aber ich glaube, dass das halt, als es noch keine Memes gab zu Next Generation Zeiten, dann gab es halt auch diese Sprüche nicht, die man benutzt. Ne?
Stimmt, ja.
Ah, ja.
Wie fandest du denn die Witze? Also ich sag mal ein paar, die vielleicht vorkamen. Also zum Beispiel zählt der Telerit die Verbrechen auf, als er nochmal in die Akte guckt. Und das war dann irgendwie Raub und dies und das und Penetrating a Space Whale, ne, was wir halt gesehen haben in der Discovery-Folge. Und das wird als Witz hier so metamäßig aufgegriffen.
Also ich weiß nicht, ob das aus Versehen so dumm war, wie es war, aber es war so dumm, dass ich das schon wieder witzig fand.
Ja, und dann sowas wie ihr werdet grün vor Neid sein, sagt er zu diesen grünen Leuten.
Das war dumm und nicht witzig.
im Schnitt, fandest du mehr Witze gelungen oder weniger?
Also ich sag nochmal zwei gute, die ich gut fand, nämlich einmal, als er Matt Electro geschockt wird und das sieht aus wie bei Kevin allein zu Hause als Daniel Stern, so dieses, warte mal, wo passiert das denn? Ich glaube, als er, naja, egal. Also Daniel Stern wird in Kevin allein zu Hause Elektro geschockt, ne? Aber da ist die Szene so unheimlich lang, ne? Und er wird immer so und da sieht man das Skelett innen drin, ne? Und ich glaube, hier sieht man auch kurz das Skelett von Mark.
Ja, ja.
Und dann am Ende, als die Androiden-Abstellkammer aufgeht, ne? Und sie wieder bleiben in dieser Schleife von diesem blöden Spruch hängen. Also, ja, ich fand es eigentlich eher vom Humor jetzt nicht so cool.
Ja, also es ist halt auch schwer, eine ganze, also auch wenn es nur 15 Minuten sind, aber es ist schwer, so viel Zeit nur mit Witzen zu füllen.
Richtig.
Ne? Und es scheint hier wirklich so das Konzept zu sein. Also ich mag das, dass man irgendwie schon sieht, okay, jede dieser kleinen Folgen hat ein so ein Ding, ne, was man mal probieren will.
Fast schon
also
ein Genre.
Experimentell, ja. Und hier ist es halt so eine Piratenkomödie und es ist aber schwer. Ne? Also ich erkenne den Versuch an, aber es hat für mich jetzt auch nicht so 100% gezündet, diese diese Gags.
Ja, das ist halt wie eine Komödie, muss halt auch richtig, richtig gut sein. Es, mittelgute Komödien sind einfach schlechte Komödien.
Ja, ich mochte aber, dass es so ein bisschen lockerer hier war. Also ich habe ja vorher gesagt, es war alles so dramatisch und ein bisschen kitschig oder so bis jetzt, tragisch. Und hier ist es irgendwie so, ja, hat nicht dieses überdramatische, was vielleicht auch Discovery an sich
ja,
ein bisschen zu viel hat. Und das ist vielleicht so die casualste Folge noch, auch wenn es leider nur um Matt geht. Ich würde ja lieber was von unseren Freunden sehen. Aber ja, also ich glaube, es war auch irgendwie mehr Disco-Musik zwischendurch drin, kann das sein?
Ja, es hat sie auch so
sehr gut gefällt. Also wenn man schon die Abkürzung Disco hat, ne, dann ist es super, dass man dann Disco-Musik reinbringt.
Das sind Gags, die auf jeden Fall. So ein bisschen Coolness halt, ne?
Ja.
Obwohl, ich weiß nicht, ob ich Coolness in meinem Star Trek haben will.
Ja, oder so Pulp oder so, oder wie nennt man das? Das ist halt so ein, wie sagt man denn, es umarmt, wie es akzeptiert, so dieses, was Star Trek halt immer ein bisschen hat, dieses bisschen trashige, bisschen palpige und hier halt volle Kanne dann.
Aber die Gefahr ist halt da, dass das aussieht halt wie Absicht und so ein Augenzwinkern und wenn das halt nicht gut gemacht ist. Also dann halt
und da werde ich dann schnell so richtig ablehnend und denke, oh Mann, jetzt wollt ihr mich zwingen, hier zu lachen und hier wollt ihr mich zwingen, zu weinen. Wenn sich unfair ist. Also immer,
ja, stimmt. Wie kann es eine Fiktion nur wagen, in mir Emotionen?
Ja, aber das akzeptiere ich halt nur, wenn es auch funktioniert. Genau. Während wenn es nicht funktioniert und ich sehe trotzdem, dass der Versuch da ist, dann werde ich sauer. Unfairerweise.
Ja. Okay, was ist denn hier deine Note für dieses Abschlussdings?
Auch Mittelminus.
Ja, ich fürchte auch, so ein Scheiß.
Tut mir leid, dass es hier so, so mäßig rauskommt.
Ja, ja.
Aber ich fand wirklich die erste noch am besten mit Tilly. Und die anderen drei hatten für mich zu viele Probleme.
Ja, selbst die erste war halt nicht problemfrei, ne? Also was so kulturanthropologische Fallen
trotzdem
angeht.
Trotzdem fand ich die noch am spaßigsten. Trotzdem.
Also, ja, die hatten alle was, aber haben auch alle was richtig verkackt, muss ich sagen.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich mag, dass die dieses Format irgendwie versucht, also ausprobiert haben und reingebracht haben. Und vielleicht muss man das jetzt halt einmal gemacht haben und nächstes Mal kriegen wir dann bessere Folgen.
Es wirkt vielleicht so, als ob man sich da gedacht hätte, oh, 15 Minuten, da müssen wir jetzt nicht so genau darauf achten, dass das alles gut ist.
Ja, als hätte man halt so eine Idee für jede Folge gehabt, aber nicht so viel Futter, um das wirklich zu füllen und wirklich zu durchdenken.
Also zum Beispiel das erste mit Tilly, das wirkt am meisten wie einfach eine B-Story von einer normalen Folge.
Mhm.
Also ich glaube, wenn das irgendwie eingeflochten gewesen wäre, obwohl ich weiß gar nicht, ob Discovery noch dieses A, B, C-Plot-Konzept hatte, dann wäre uns das vielleicht gar nicht so sehr aufgefallen. Wären die anderen halt auf mich so den Eindruck machen wie so komische One-Shot-Comics, ne? Also so hin und wieder, also Star Trek-Comics gibt es, glaube ich, auch, wo was wirklich beleuchtet wird, was man sich normalerweise sonst nie gegönnt hätte. Ne? Mhm. Es gibt, hat mich auch ein bisschen erinnert an diese eine Voyager-Folge, wo man aus dieser Perspektive sieht, hey, das ist in einem Archiv von einer komischen Spezies, da ist die Voyager mal vorbeigeflogen. Ne? Mhm.
Ja.
Und so kann man sich ein bisschen das leisten, aus diesem Rahmen auszubrechen, ne, eine komische Geschichte zu erzählen. Womit ich eigentlich darauf hinaus will, man braucht vielleicht gar nicht mal so dieses komische Format, um daraus auszubrechen.
Stimmt.
Obwohl es wahrscheinlich nie wieder auftauchen wird, weil obwohl, nee, stimmt nicht. Diese Matt-Folge in Discovery war ja eigentlich auch so ein Ausbruch aus dem Arc und sowas, ne? Das Einzige,
ja, aber die nehmen sich halt nicht so viel Zeit in der Serie an sich, bisher zumindest. Also genau. Eine Folge jetzt pro 15, wo mal nicht der große Rahmenstrang weitererzählt wird, ist ein bisschen wenig. Also, ich meine eigentlich, dass es 14 solcher Folgen gibt und eine, die dann die Story voranbringt. Das wäre eher so mein Tempo, das ich mir wünschen würde.
Ich hatte auch generell das Gefühl, als Kurzfilm Nichtmöger, dass dieses 15-Minuten-Format mir irgendwie nicht behagt. Also ich glaube, ich hätte besser damit leben können, wenn das 22-Minuten-Folgen sind mit einem A- und B-Plot. keine Ahnung, es sind auch nur 7 Minuten mehr, aber irgendwas fuchst mich hier drin. Vielleicht so dieser, dass man sich dann so zwingt, dass das alles so eine schön abgeschlossene eine Geschichte ist. Ich weiß nicht so richtig, was mich hier fuchst.
Ja, vielleicht wirklich das, dass man halt auch wirklich so einen Knüller irgendwie drin haben muss. Und ja, wie du gesagt hast, das ist aber nicht, also um einen richtigen Knüller aufzubauen, müsste man halt wirklich viel zu Ende denken und so und sich halt trotzdem sehr viel Aufwand betreiben, um so eine schlüssige Welt irgendwie sich dazu zu bilden, gerade mit dieser einen Po aus der ersten Geschichte, das war nicht weit genug ausgearbeitet irgendwie. Also es reicht, um jetzt da was zu erzählen, aber es wirkt so, als wäre da vieles noch zu unausgegoren gewesen im Endeffekt.
Ja, richtig. Ja. Wie findest du denn, sollte es noch mehr Backstories geben, ist das ein Format? Also weil es gab zum Beispiel, das glaube ich in der 3. oder 4. Staffel von Orange is the New Black, dass die sich eigentlich pro Folge einmal Zeit genommen haben für 10 Minuten, eigentlich eingeflochten in die ganze Folge. Und dann hatte das halt, also so die Schnitte hatten Bezug zu dem, was gerade jetzt passiert, ne? Mhm. Also so ein bisschen wie was in der Matt-Folge jetzt gerade geschieht, ne? Mhm. Du hast einen Spruch und dann Rückblende und dann sieht man, wie die Figuren geworden sind, wieso die eben da im Gefängnis gelandet sind bei Orange is the New Black. Aber jetzt, wenn ich das sehe, ich weiß nicht, ob ich diese 15 Minuten halt pro jetzt für Detmar oder Daft Punk Mann oder sowas haben will.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so auserzählt bekommen will. Also ich glaube, ich mag es schon eigentlich lieber, wenn es
Andeutungen.
So wieder Andeutungen gibt. Und ich überlege mir dann halt, oha, die Kelpiana, jetzt habe ich wieder was über die Kelpiana erfahren und das puzzle ich mir dann so Stück für Stück
zusammen. Ist das, kommt das vielleicht alles aus so einem Trend, dass Anthologien irgendwie scheinbar gerade wieder eine Renaissance erleben? Also Black Mirror, ne? Also kein festes Ensemble, sondern man hat ein Universum und da spielt das irgendwie drin.
Ja, das war ja irgendwie auch diskutiert, ne? Als neues Star Trek-Serienformat, als noch nicht klar war, irgendwie, was die neuen Serien werden, ist das, glaube ich, was sich viele gewünscht haben.
Sowas. Idioten.
Und hier ist es so halb, ne? Also es gehört zu Discovery dazu, aber ich würde jetzt auch nicht wollen, dass das Pflicht ist, das dazu zu gucken, damit man überhaupt verstehen kann, was in Discovery passiert. Ja. Aber man fühlt sich schon ein bisschen, als hätte man vielleicht was verpasst.
Ja, mit Saru und sowas schon, ne?
Ja. Also vielleicht könnte es noch konsequenter wirklich Alltagskram sein. Ja, ich komme nicht weg von meinem Wunsch. Ich würde halt so gerne einfach, Kulbert und Stamets spielen Karten oder gehen in die Oper oder irgendwas.
Ne? Ja. Einfach und dann sowas. Halt mehr so Worldbuilding-Experimente als jetzt Märchenaufguss oder halt so. Das ist dann tatsächlich halt so, es rutscht anscheinend fast automatisch in plumpstes Genre-Fiction ab, ne? Also wir haben ein Märchen mit einer geheimen Prinzessin, dann haben wir eine Alien-Abduction-Story, die halt zufällig eine Backstory ist mit so einem komischen Sklaven. Geschichte dazu. Dann das Androiden-Dings, das ist eigentlich so eine Rick and Morty, Higher Concept Sci-Fi-Piraten-Geschichte. Ja. Und dann, dann dieses fast auch schon klassische Sci-Fi-Ding verliebt in eine AI.
Ja.
Also ich wäre jetzt auch gleich drauf gekommen, was wären deine Pitches für diese kleinen Dinger. Und ich habe auch überlegt, das Erste, was mir eingefallen wäre, war, also ich hätte gerne dass die vielleicht so eine Art Bootcamp durchmachen müssen und dann durch die Disco turnen müssen und dann hat die einen komischen Käse gemacht oder sowas.
Du bist eigentlich mehr Voyager-Folgen.
Ganz genau.
Ja.
Ja, ja, lieber nicht. Oder?
Gut, naja, gucken wir mal, was in der eigentlichen Serie passiert.
Und gucken wir mal, ob es die hier irgendwann jemals wieder geben wird.
Wieder gibt, ja.
Okay, bis zum nächsten Mal, ne? Nicht bis zum letzten Mal, was hier. Okay,
tschüss.
Tschüss. Thank you.